Jetzt wollen wir noch einmal ganz kurz wiederholen, auch für diejenigen, die noch nicht da waren. Wir haben ja gesagt, die Bibel enthält Aussagen, die teilweise widersprüchlich erscheinen. Wir werden gleich noch einige betrachten. Und wir haben aber auch gelernt, dass Gott im Laufe der Heilsgeschichte zwischen Schöpfung und Vollendung mit drei unterschiedlichen Personengruppen auf sehr unterschiedliche Art und Weise handelt. Und zwar handelt Gott völlig unterschiedlich mit den Heidenvölkern insgesamt. Er arbeitet in einer ganz speziellen Art und Weise mit dem Volk Israel. Und er arbeitet wiederum mit der Heilskörperschaft der neutestamentlichen Gemeinde aus Juden und Heiden wieder völlig anders als mit dem Volk Israel. Und wenn wir diese grundlegenden Unterschiede nicht begreifen, dann können wir die Bibel nicht richtig verstehen und dann gibt es scheinbar Widersprüche und sehr viele Lehrprobleme. Wir haben auch gelernt, dass die Heilsgeschichte Gottes eingeteilt ist. Die Grafik ist ja hinten dabei. Sie ist eingeteilt in 7 einzelne Abschnitte. Wir haben das auch nachgewiesen. Die Bibel gebraucht diese Begriffe. Haushaltungen oder ökonomische Verwaltung der Heilsgeschichte. Im Griechischen heißt es. Und es ist die Zeit der Unschuld, des Gewissens, der menschlichen Obrigkeit, die Art und Weise, wie Gott mit den Heidenvölkern handelt. 1. Mose Kapitel 12, 1900 vor Christus beginnt mit Abraham die Zeit der Verheißung für Israel. Dann kam ab dem Sinai die Zeit des Gesetzes, wo zu den Verheißungen für Israel noch die Gesetzesbestimmungen des Gesetzes Mose hinzukamen. Das Gesetz Mose endete in Golgatha. Und danach kam die Zeit des Neuen Bundes, die Zeit der Gemeinde. Und gestern haben wir uns auch mit der Zeit des Neuen Bundes, des Millenniums, des Königreich Gottes auf Erden beschäftigt. Und es ist doch ganz klar, wenn im Laufe der Heilsgeschichte nun die Bibel geschrieben wurde, wo Gott mit unterschiedlichen Personengruppen handelte, nach unterschiedlichen Gesetzmäßigkeiten, ist es doch logisch, dass sich diese Gesetzmäßigkeiten auch in den Bibeltexten niederschlugen, die in dieser Zeit geschrieben wurden. Und so haben wir ja gesagt, diese Grafik kann uns helfen, grundsätzlich eine Einteilung der Bibel zu haben. Mit den Nationen handelte Gott 1. Mose Kapitel 1 bis 11. Dann kommt die Zeit Israels mit 1. Mose 12, die Berufung Abrahams, bis Maleachi, Ende des Alten Testamentes. Und ich habe schon gesagt und werde das gleich nochmal behandeln und begründen, die Evangelien gehören nicht zum Neuen Testament. Die Evangelien gehören zum Rechtszusammenhang des Alten Bundes. Das werden wir gleich noch einmal sorgfältig begründen. Dann kommt die Zeit der Gemeinde, Gründung Apostelgeschichte Kapitel 2. Die Apostelgeschichte zeigt die Geschichte der Gemeinde, die Briefe der Apostel werden geschrieben und die Offenbarung kam hinzu. Und dieser Textkomplex der Bibel zeigt, wie Gott mit der neutestamentlichen Gemeinde aus Juden und Heiden handelt, auf völlig unterschiedliche Weise wie mit dem Volk Israel. Wir gehen jetzt in das Thema für heute, Grundsätze richtiger Schriftauslegung. Und ich schließe jetzt den Bogen nochmal zu der Einleitung vom ersten Tag. Viele Sekten begründen ihre Sonderlehren anhand der Bibel. Und sie nutzen Bibelstellen aus dem AT, aus den Evangelien, nicht so sehr viel aus den Briefen, um ihre Sonderlehren zu begründen. Viele Christen und Gemeinden sind zudem uneins über diverse Lebensfragen und geistliche Fragen und dogmatische Fragen. Und viele Sekten und Kirchen, Pfingstler, Charismatiker, Evangelische Allianz, gesetzliche Gemeinden, Vertreter christlicher Sonderlehren, sie alle begründen ihre Standpunkte, indem sie Bibelverse im Allgemeinen aus dem Kontext herausreißen, um ihre Lehrposition zu begründen. Und genau da fängt das Problem an. Sie beachten nicht den heilsgeschichtlichen Kontext und Zusammenhang, in dem einzelne Aussagen gemacht wurden von Gott. So begründen sie ihre angeblich biblischen Standpunkte fälschlicherweise eben oft mit Stellen, aus dem Alten Testament oder auch aus den Evangelien, indem Evangelientexte benutzt werden, um Lehren für die Gemeinde davon abzuleiten. Und wir werden sehen, am Beispiel der 10 Jungfrauen, was ich gleich noch erklären möchte, dass das zu massiven Schwierigkeiten und falschen Lehren führen kann. Wir haben auch am Anfang gesehen, ich habe uns Bibelstellen gegenübergestellt, die, da habe ich provokant gesagt, die widersprüchlich sind. Und wenn man diese Aussagen ohne Textzusammenhang liest, dann erscheinen sie tatsächlich widersprüchlich. Und ich möchte noch einmal kurz wiederholen, 2. Mose 15, 26, da sagt Gott, wenn du in meinen Geboten wandelst und in meinen Gesetzen, werde ich keine Krankheit auf dich legen, wie ich sie auf die Ägypter gelegt habe. Im Philipper Kapitel 2, wir haben die Verse auch gelesen, wir können zu Hause nacharbeiten, da spricht Paulus von einem seiner treuen Mitarbeiter, dass er sehr krank geworden ist und sogar dem Tode nahe gekommen ist. War dieser Mitarbeiter von Paulus dann ungehorsam, wenn Gott durch Mose redete, wenn ihr gehorsam seid und die Gesetze erfüllt, werdet ihr nicht krank? Da haben wir also unterschiedliche Aussagen. Dann haben wir das Beispiel gesehen, ich nenne es jetzt nur, wo David im Psalm 51 sagt, nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir, nach dem Fall mit Bathsheba. Also war es wohl möglich im Alten Testament, dass der Heilige Geist, der einem Menschen gegeben wurde, auch wieder genommen werden konnte, denn davor hatte David Angst. Und dann im Epheserbrief sagt Paulus Kapitel 1, 13 bis 14, wir sind versiegelt durch den Heiligen Geist und der Heilige Geist ist gleichzeitig die Sicherheitshinterlegung, dass wir den Rest des Verheißenen auch auf jeden Fall bekommen werden. Also kann man den Heiligen Geist als Christ auch wieder verlieren, so wie David Angst hatte, oder ist das richtig, was Paulus sagt? Und so gibt es verschiedene Aussagen, was Heilsgewissheit angeht. Dann haben wir auch diese beiden markanten Gegensätze gesehen, dass Jesus im Johannesevangelium sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, wer nicht in mir bleibt, wird rausgeschnitten, ins Feuer geworfen. Also angeblich scheinbar eine Aussage, die zeigt, wenn Menschen, die in Jesus sind, aber nicht an Jesus bleiben, sich möglicherweise selbst aus Jesus lösen, dass die dann wieder verloren gehen können. Und Paulus widerspricht seinem Herrn Jesus Christus im Römerbrief, indem er sagt, ich bin davon überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Hohes noch Tiefes noch Jenseitiges noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Also Paulus widerspricht Jesus. Und so haben wir verschiedene Aussagen, ATNT, Briefe des Neuen Testamentes, wenn wir diese aus dem Zusammenhang herausreißen, ergeben sich scheinbare Widersprüche und so haben Christen verschiedene Meinungen zu verschiedenen theologischen Fragen und in der Evangelischen Allianz wird ja gesagt, Hauptsache eins in Jesus, wir machen gemeinsame Aktionen, damit die Welt glaube, dass ich der Herr bin, anscheinend aber kommt die Welt nicht mehr zum Glauben durch Allianz-Evangelisationen. Und was wir denken, unsere theologischen Traditionen und unsere Dogmatik lassen wir hinten anstehen. Und dann lebt man in einer Gemeinde und immer wieder gibt es dann auch Konflikte, die hochkochen. Grundsätze richtiger Schriftauslegung. Und wir wollten ja herausfinden, ist es möglich, ein System vor Augen zu haben, das uns zeigt, dass Stellen, die zu unterschiedlichen Zeiten der Heilsgeschichte gesprochen wurden, in einem gewissen heilsgeschichtlichen Kontext standen, die in einem anderen heilsgeschichtlichen Kontext mit Stellen in Konfrontation geraten, die scheinbar etwas anderes sagen, ist es möglich, ein System im Kopf zu haben, um diese scheinbaren Widersprüchlichkeiten zu lösen, logisch und schlüssig zu lösen, sodass wir sagen können, die Bibel ist wirklich widerspruchsfrei, die Bibel ist eindeutig und alle Fragen, die das Christen- und Gemeindeleben betreffen, sind eindeutig und klar von der Heiligen Schrift zu beantworten. Und wir haben gesagt, die Lösung dieses Problems ist, dass wir begreifen müssen, dass Gott mit den Heidenvölkern völlig anders handelt wie mit Israel und mit der Gemeinde, dass er mit dem Volk Israel völlig anders verfährt wie mit den Heidenvölkern und wie mit der neutestamentlichen Gemeinde aus Juden und Heiden und dass die Gesetzmäßigkeiten, wie er mit der neutestamentlichen Gemeinde des neuen Bundes umgeht, zu der wir gehören, wenn wir Jesus haben, diese Art und Weise ist wieder völlig anders als die Art, wie Gott mit Israel im Alten Testament umging. Und das müssen wir begreifen. Wir müssen diese Heilskörperschaften erfassen. Wir müssen wissen, wann sagte Gott was zu wem. Und wir müssen begreifen, dass die gesetzlichen Bedingungen in den einzelnen Phasen der Heilsgeschichte sehr unterschiedlich waren. Und diese gesetzlichen Bedingungen, wir haben gesehen, diese siebenfache Einteilung der Heilsgeschichte in den Haushaltungen, den Heilskörperschaften und den Heilszeiten, wie ich es nenne, lässt sich an der Bibel ganz eindeutig daran ablesen, dass jede neue Heilzeitepoche mit einem Bundesschluss begann, wo das Grundgesetz für diese folgende Epoche festgelegt wurde und die Epoche endete in einem Gericht und dann kam eine Dispens, und es wurde ein neues Rechtssystem eingesetzt mit einem neuen Bundesschluss und wieder lief es bis Gericht und Bundesschluss und Gericht und so ist die gesamte Heilsgeschichte eingeteilt. Gott ist ein perfekter Jurist und wenn wir das nicht verstehen, dann können wir die Bibel nicht wirklich richtig verstehen. Wir schlagen eine Stelle auf, wir werden manche Bibelstellen auch noch aufschlagen jetzt, im 2. Timotheusbrief, Kapitel 2, Vers 15. Wir haben sie gestern schon verschiedentlich angeschnitten und auch schon mal gelesen, aber auch für alle Neuen, die heute dabei sind, müssen wir das nochmal aufschlagen. Und Wiederholung ist ja auch ohnehin die Mutter der Weisheit. Im 2. Timotheusbrief, Kapitel 2, möchte ich den Vers 15 lesen. Da sagte der Apostel Paulus zu seinem geistlichen Schüler Timotheus, strebe eifrig danach, dich Gott als bewährt zu erweisen, als einen Arbeiter, der sich nicht zu schämen braucht, der das Wort Gottes richtig zerteilt, richtig zerlegt und auch richtig auslegt und weitergibt. Wenn Paulus das so sagte zu Timotheus, dann bestand schon damals die Gefahr, dass das Wort Gottes, überliefert durch die Propheten, durch Jesus, das fleischgewordene Wort Gottes, überliefert durch die Apostel, dass dieses Wort fälschlich ausgelegt und zerteilt werden kann. Und deshalb habe ich ja diese Grafik hier mal entwickelt, die uns ein grundsätzliches Verständnis vermitteln kann, wie Gott mit den Heidenvölkern handelt, wie er mit Israel handelt, wie er mit der Gemeinde handelt. Und da haben wir bereits eine grundlegende Differenzierung, wie wir an die Auslegung und das Verständnis der Heiligen Schriften herangehen. Und das ist eine Aufforderung auch heute für dich und für mich, egal ob wir in der Kinderarbeit tätig sind als Frauen oder auch im Gemeindedienst, in der Jugendarbeit. Sei ein guter geistlicher Arbeiter. Es gibt genügend schlechte geistliche Arbeiter, die alles Mögliche lehrmäßig durcheinander bringen, die ganze Gemeinden auch durcheinander bringen. Wenn wir gute geistliche Arbeiter sein wollen, müssen wir gemäß den Gesetzen der Heilsgeschichte, dem Dispensationalismus, die einzelnen Bibeltexte entsprechend dem heilsgeschichtlichen Kontext auslegen und weitergeben und lehren. Wir müssen das Wort also richtig teilen. Und dann werden wir feststellen, dass die Bibel tatsächlich in sich absolut widerspruchsfrei ist. Sie ist das absolut wahre Wort Gottes. Sie ist absolut logisch in ihrem inneren juristischen Aufbau und Zusammenhang. Und die Gefahr besteht eben darin, das Wort Gottes fälschlich auszulegen und fälschlicherweise zu verteilen. Die Bibel ist das unfehlbare Gotteswort. Die Bibel ist unfehlbar. Die Bibel ist widerspruchsfrei. Sie ist in der Lehre völlig einheitlich und eindeutig. Das gilt zunächst für die Grundsprachen, in denen sie geschrieben wurde. Die hebräischen oder aramäischen Texte des Alten Testamentes und die griechischen Texte des NT, die vielfach sogar übrigens erstens mal in Hebräisch, wie das Matthäusevangelium, aufgeschrieben wurden und später ins Griechische übersetzt wurden. Viele Probleme, Lehrverständnisstreitigkeiten kommen aus der Übersetzung der Grundtexte in verschiedene Sprachen. Da spielt oft die theologische Haltung auch der Übersetzer eine entscheidende Rolle. Aber die Bibel in den Grundtexten, die ja mit einer hochprozentigen Sicherheit sicher überliefert sind, wir haben die Originale nicht mehr, aber es gibt verschiedene Schriftstränge der Überlieferung, wodurch wir die Grundtexte weitestgehend rekonstruieren können. Und die zeigen uns, die Bibel ist in sich unfehlbar, sie ist widerspruchsfrei, sie ist völlig einheitlich und eindeutig. Und scheinbare Widersprüche und lehrmäßige Unklarheiten lösen sich bei der Berücksichtigung einiger wichtiger Wahrheiten und Auslegungsgrundsätze wie von selbst in Luft aus. Und ich wiederhole noch einmal, und es ist mir so wichtig, das in die Köpfe von Menschen zu kriegen. Die Grundsätze richtiger Schriftauslegung ergeben sich aus der Kenntnis der verschiedenen Heilskörperschaften, der Gruppen, mit denen Gott also handelt. Moment, jetzt haben wir ein kleines Problem. So, da sind wir wieder. Also die Grundsätze richtiger Schriftauslegung ergeben sich aus der Kenntnis der Heilskörperschaften, der Heilszeiten und der sorgfältigen Differenzierung der diesen Gruppen und Heilzeiten jeweils zugeordneten Bibeltexte. Und wir haben gesagt, der theologische Fachbegriff für diese Art Bibelverständnis ist Dispensationalismus. Das wird abgeleitet von Dispendere. Ein Rechtsverhältnis wird geschlossen, ein Rechtsverhältnis wird aufgelöst und durch ein neues Rechtsverhältnis ersetzt. Das finden wir laufend in der Gesetzgebung vernünftiger demokratischer Staaten. Wir haben noch eine Demokratie in der Bundesrepublik. Bald hat die WHO die Weltmacht inne. Was wir bei der Auslegung der Bibel also unbedingt beachten müssen, ist Folgendes. Die Bibel entstand im Laufe der Heilsgeschichte und verschiedener Heilzeiten. Wir müssen die Bibel einteilen nach den drei Heilskörperschaften. Und ich wiederhole einfach nochmal, bestimmte Teile der Bibel entstanden in verschiedenen Heilzeiten für bestimmte Heilskörperschaften. Jede Heilzeit und Gottes Handeln mit jeder Heilskörperschaft ist gekoppelt an ganz spezielle Gesetzmäßigkeiten. Die Gesetzmäßigkeiten jeder Heilzeit und Heilskörperschaft finden ihren Niederschlag in den entsprechenden zugeordneten Bibeltexten. Und die Kenntnis dieser systematischen Gedankenlogik der ganzen Heiligen Schrift ist unerlässlich für die korrekte Auslegung einzelner Bibeltexte. Ich stelle eine provozierende Frage, wir werden das gleich noch durchdenken. Das Gleichnis der 10 Jungfrauen, Lehre für die Gemeinde oder Lehre für Israel? Wenn wir es für die Gemeinde anwenden, oh weia, dann kommt die Hälfte im Himmel nicht an. Wenn wir es aber anders verstehen, könnten sich viele Probleme lösen. Wir werden das gleich sehen, ein Beispiel. Die Unkenntnis dieser Gesetzmäßigkeiten des Heilshandelns Gottes ist die Ursache der meisten lehrmäßigen Unklarheiten, Unsicherheiten, Falschauslegungen und Irrlehren. Ich versuche es nochmal in unsere Köpfe hineinzuklopfen, weil es ganz wichtig ist. Gott handelt unterschiedlich mit drei Heilskörperschaften, Nationen, Israel, Gemeinde, innerhalb von 7 Heilzeiten gemäß deren spezieller Gesetzmäßigkeiten. Weiter. Jede dieser Heilszeiten und Heilskörperschaften sind bestimmte Bibelteile zugeordnet. Und von besonderer Bedeutung und Wichtigkeit ist die Kenntnis der Heilskörperschaft Israel, alter Bund des mosaischen Gesetzes, und der Gemeinde, siehe verheißener neuer Bund, wir haben es gestern behandelt. Die jüdisch-messianische Gemeinde ist eine Voraberfüllung des im AT verheißenen neuen Bundes, später ergänzt durch die Heiden. Und wir müssen wissen, wie sind die grundsätzlichen Unterschiede, wie Gott mit Israel und der Gemeinde handelt und welche Bibelteile reden zu und über Israel und welche Bibelteile reden zu und über die Gemeinde. Welche Teile der Bibel enthalten also die Lehre für Israel und welche Bibelteile enthalten die Lehre für das neutestamentliche Christentum, zu dem wir als Gemeinde aus Juden und Heiden gehören. Und ich sage noch einmal, jede Vermischung und Verwechslung, besonders der Heilskörperschaften Israel und Gemeinde und der diesen zugeordneten Bibeltexte, führt automatisch zu falschen Lehren. Wenn ich also einen Bibeltext, der Israel betraf oder noch betrifft für die Zukunft, einfach auf die Gemeinde übertrage, mache ich einen dogmatischen Kardinalfehler, den ich niemals machen darf. Ich muss schauen, wenn ich Fragen zum Christen- und Gemeindeleben klären will, wo und wie redete Gott und redet er zu der Gemeinde? Und das tut er eben nicht durch Mose und die Propheten des Alten Testamentes, sondern durch die Briefe der Apostel. Und wenn ich dieses System durcheinander bringe, kriege ich automatisch Lehrprobleme. Und wir haben schon manche Beispiele benutzt, katholische Lehren, die ganze Pfingstbewegung, die charismatische Bewegung. Ich betone nochmal, ich verurteile diese Geschwister nicht. Sie sind Teil des Leibes Christi. Ich muss nur sagen, dogmatisch ist da manches einfach nicht in Ordnung. Und all diese falschen Lehren, die in christlichen Kreisen dann kursieren, auch besonders in dieser Bewegung, kommen daher, dass sie einfach Stellen, die Israel betreffen, wie Joel, Geistesausgießung über alles Fleisch, über Israel. Sie nehmen diese Stellen einfach aus dem Textzusammenhang, ziehen sie der Gemeinde Jesu über die Ohren und beweisen dann damit, dass es in der Endzeit eine große Erweckung für die Gemeinde gibt. Und das sind einfach falsche Lehransätze, die zu falschen theologischen Ergebnissen führen. Jetzt müssen wir noch etwas ganz besonders beachten, und das ist mir auch sehr wichtig, wir haben es auch schon angeschnitten. Bezüglich der Evangelien ist eben eine weitere wichtige Tatsache zu beachten. Das klingt für viele erstmal provokativ, aber wir wollen es ja biblisch begründen. Die Evangelien gehören zum Rechtskomplex, zum juristischen Gesamtzusammenhang des Alten Bundes. Und die Evangelien gehören nicht zum Rechtskomplex des Neuen Bundes. Und wir werden das gleich noch einmal beweisen. Die Grundtexte, Hebräisch, Griechisch, wurden ja vielfach geschrieben ohne Absätze. Wenn zum Beispiel Jesus sich die Schriftrolle in Nazareth geben ließ, war Jesaja weitgehend durchgehend geschrieben ohne Kapitel- und Textangabe und Versangabe. Jesus nahm die Rolle, begann aufzurollen und kannte den Inhalt des Propheten Jesaja so gut, bis er zu der Stelle kam, die wir heute in Jesaja 52 haben, aber diese Vers- und Kapitelangabe hatte er nicht. Aber er kannte den Text so weit gut und ging das durch, rollte und rollte, die Stelle suche ich, und bewies damit in der Synagoge von Nazareth, dass er der jüdische Messias ist. Die Einteilungen in Kapitel mit Überschriften und Versangaben entstand erst im Zuge der Reformation. Vorher kannte man das so eigentlich noch nicht. Und dass nun Luther bei der deutschen Bibelübersetzung die Evangelien dem sogenannten Neuen Testament zugeordnet hat, das ist eine kirchengeschichtliche Entwicklung, aber das ist ursprünglich so nicht vorgesehen gewesen. Die Urtexte der biblischen Bücher wurden vom Geist Gottes eingegeben. Die Einteilung der Bibel aber nach Kapiteln, Überschriften und Versen ist nicht göttlich inspiriert. Darin finden wir bereits in der Art und Weise der Nummerierung der Überschriften, der Zerteilung der Bibel in Deutsch oder Englisch, finden wir bereits ein Auslegungsverständnis, das uns in die Irre führen kann möglicherweise. Und darum nochmal die Aussage, die Zuordnung der Evangelien zum Textapparat des Alten Bundes ist wichtig zu beachten, und die Zuordnung der Evangelien zum Textapparat des NT ist eben nicht inspiriert, sie erwuchs aus kirchengeschichtlicher Tradition. Wir wollen diese Aussage, die natürlich provokant ist, weil viele Christen ja sagen, ja, kann ich dann die Evangelien nicht mehr wörtlich nehmen? Sind die Evangelien denn nicht mehr vollwertig Gottes Wort, dass ich dann einfach so lesen und tun und glauben muss? Wir müssen begreifen, dass Gott juristisch differenziert denkt. Und ich habe ja gestern schon erklärt, wenn zum Beispiel eine Familiensache vor einem Familiengericht entschieden werden muss, dann geht der Richter nicht in das Steuergesetz, um ein Urteil zu fällen, er geht in das Familienrecht. Und wenn eine Steuersache verhandelt wird vor einem Gericht, dann geht der Richter, der ein Spezialist ist für Steuerrecht, geht nicht in das allgemeine Gesellschaftsrecht. Er geht auch nicht in das Familienrecht oder in das Recht von Aktiengesellschaften, das streift das vielleicht, sondern er muss sein Urteil fällen, indem er das Finanzrecht, das Geldrecht betrachtet und darauf aufbauend sein Urteil fällt. Wir können also auch in unserem Rechtsstaat nicht rechtskomplexe Rechtssetzgebung in einem bestimmten Komplex können wir nicht einfach vermischen, auf verschiedene gesellschaftliche Gruppen anwenden, weil das automatisch zu einer Katastrophe, zu einer Bananenrepublik führen würde. Und so gilt eben auch in jedem ordentlichen Rechtsstaat für jede bestimmte Gruppierung wie Aktiengesellschaften, Banken, Firmen, gemeinnützige Vereine, Kirchen, gilt ein bestimmtes Recht, was klar von anderem Recht differenziert ist. Und nur wenn wir das in unserem Rechtssystem auch so praktizieren, haben wir einen geordneten Rechtsstaat. Satan wirft alles durcheinander. Aber auch Gott ist ein ganz systematischer, logisch denkender Jurist. Und dieses systematisch-juristische Denken schlägt sich auch in der Überlieferung seines Wortes nieder. Kommen wir also nun zu einigen Versen, die diese Aussage begründen, die ich gerade sagte. Die Evangelien gehören eigentlich zum Rechtszusammenhang des sogenannten Alten, des Mosaischen Bundes vom Sinai. Wir schlagen auf Galater Kapitel 3 und Kapitel 4, Vers 4. Wir haben die Verse gestern schon auch im anderen Zusammenhang betrachtet und wir wiederholen heute noch einmal. Galater 3, Vers 19. Paulus sprach im Textzusammenhang von der Zeit der Verheißung an die Väter und er stellt dann die Frage, wozu nun das Gesetz, Galater 3, 19. Der Übertretungen wurde es wegen hinzugefügt, bis der Same käme, dem die Verheißung gilt. Und es ist durch Engel übermittelt worden in die Hand eines Mittlers, Mose. Paulus als Jude denkt ebenfalls juristisch. Er war ja ein hochtrainierter Pharisäer, ausgebildet auch im jüdischen Recht, auch in den jüdischen heiligen Schriften, der jüdischen Überlieferung. Und Paulus behandelt dieses Problem im Galaterbrief. Er sagt, zuerst mal gab es die Verheißung an die Väter und die waren gekoppelt. Es wird ein männlicher kommen in der Zukunft, der zum Segen wird für alle Völker. Und dann fragt Paulus, warum wurde denn Israel dann zusätzlich 430 Jahre später das Gesetz noch aufgepfropft? Und Paulus argumentiert, es wurde deshalb aufgepfropft um der Übertretungen willen, um Israel konkret definieren zu können, was Sünde ist. Und das Gesetz sollte gelten vom Sinai bis zu dem Zeitpunkt, wo der männliche Verheißene kommen würde, eben Christus. Und hier finden wir eine grundlegende Einteilung, wie Gott mit Israel handelte. Zuerst die Zeit der Verheißung und dann die Zeit des Gesetzes. Jetzt ist die ganz wichtige Frage, wann erfolgte denn die konkrete Auflösung des mosaischen Gesetzes, der Dispens des mosaischen Gesetzes? Und dazu haben wir Galater 4, Vers 4 schon betrachtet, wiederholen wir auch noch einmal. Als die Zeit erfüllt war, nicht 24. Dezember Weihnachten, sondern die Zeit des Gesetzes. Als diese Zeit erfüllt war, und jetzt kommt was ganz Wichtiges, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer, ich ergänze, jüdischen Jungfrau und unter das Gesetz getan. Das bedeutet, dass Jesus als Jude mit 8 Tagen beschnitten, von einer Jüdin geboren, in die jüdische Kultgemeinschaft aufgenommen, in der jüdischen Synagoge groß geworden, dass Jesus lebte noch während der Zeit des mosaischen Gesetzes. Er lebte unter dem Gesetz Und er war der Einzige, der aufgrund seiner göttlichen Natur in Menschengestalt in der Lage war, alle 613 Gesetze des Pentateuch, des Gesetzes Mose zu halten und im alttestamentlichen Sinne unschuldig war und darum für die Sünden und Übertretungen seines eigenen Volkes, die für die Übertretungen unter dem mosaischen Gesetz zu büßen und als Sühnopfer stellvertretend zu sterben. Das ist also ganz wichtig. Jesus wurde geboren unter das Gesetz. Jesus sprach und lehrte und wirkte unter dem mosaischen Gesetz und er starb noch unter dem mosaischen Gesetz. Und das ist ein ganz klarer Nachweis dafür, dass alles, was in den Evangelien überliefert wird, von seinem Handeln, von seinem Wirken, alttestamentlich im Sinne des mosaischen Bundes verstanden und ausgelegt werden muss. Und die Evangelien berichten ein Heilshandeln Gottes noch während der Zeit des Gesetzes. Und deshalb sage ich, bin davon völlig überzeugt, die Evangelien gehören zum Gesetzeskontext des Alten Bundes und eigentlich nicht in das sogenannte Neue Testament. Wir gehen in die nächste Stelle, um das auch noch einmal zu belegen. Auch der jüdische Verfasser des Hebräerbriefes beschäftigt sich mit diesem Thema. Wir lesen Hebräer Kapitel 10, die Verse 5 bis 10. Ich habe jetzt bewusst eine Passage rausgesucht aus dem Hebräer, die wir gestern noch nicht gelesen haben. Hebräer Kapitel 10, die Verse 5 bis 10, die uns das in gleicher Weise bestätigen. Und ich sagte ja gestern schon, unser Problem ist oft, wir lesen die Bibel viel zu oberflächlich. Wir lesen sie nicht in Zusammenhängen. Wir lesen mal ein Kalenderblättchen, eine Auslegung, eine Schriftstelle, mal daraus, mal daraus, mal daraus. Aber dadurch erfassen wir nicht die Zusammenhänge der Heilsgeschichte der Bibel. Deshalb sage ich immer, wir müssen die Bibel fortlaufend lesen, auch wenn sie uns emotional nichts geben, scheinbar, und wir nicht emotional angesprochen sind. Oh, heute hat mich das Wort Gottes aber sehr angesprochen. Lern doch mal die jüdischen Geschlechtsregister auswendig, die werden dich nicht emotional bewegen, aber du kriegst wichtiges Wissen, um Heilsgeschichte zu erfassen. So lies einfach die Geschichte des Alten Testamentes, lies die Propheten, lies die Evangelien, lies die Briefe, lies die Bibel immer wieder im Zusammenhang durch und mach es dir zu deiner Gewohnheit, in deiner persönlichen täglichen stillen Zeit, die wir auch jeder halten sollten, lies jeden Tag eine halbe Stunde ein Stück in der Bibel. Und wenn du einfach nur Informationen aufnimmst, aber auf diese Weise erfasst du die Zusammenhänge. Und jetzt gehen wir Hebräer Kapitel 10. Wir lesen die Verse 5 bis 10. Hebräer Kapitel 10, die Verse 5 bis 10. Hier redet Christus, er spricht bei seinem Eintritt in die Welt. Opfer und Gaben, ich ergänze Gott, hast du nicht gewollt, wie sie in der Stiftshütte im Tempel dargebracht wurden. Darum hast du mir einen Körper zubereitet, einen Leib bereitet. An Brandopfern und Sündopfern hattest du kein Wohlgefallen, denn der Verfasser schrieb, ich ergänze, die konnten ja, Tierblut konnte keine Menschensünden sühnen. An Brandopfern und Sündopfern, also Gott, hast du kein Wohlgefallen. Da sprach ich, der Messias, siehe, ich komme. In den Schriftrollen steht von mir geschrieben, deinen Willen zu tun, o Gott. Oben sagt er, Opfer und Gaben, Brandopfer und Sündopfer hast du nicht gewollt. Du hast auch kein Wohlgefallen an ihnen, die ja gemäß dem mosaischen Gesetz, ergänze ich, dargebracht werden. Und dann fährt er fort, der Messias, siehe, ich komme, um deinen Willen, o Gott, zu tun. Somit hebt er das Erste auf, um das Zweite einzusetzen. Aufgrund dieses Willens des Messias, ergänze ich, sind wir geheiligt durch die Opferung des Leibes Christi ein für alle Mal. Also auch der Hebräerbrief vertritt die Unverlierbarkeit des Heils, auch bei dem Übersetzungsproblem in Deutsch in Hebräer Kapitel 6. Also, Christus sagt, die Opfer, die im Alten Testament dargebracht wurden, konnten nicht zur Vollkommenheit bewirken. Darum sagte Gott zu seinem Sohn, du wirst Mensch, Du nimmst einen Körper aus Fleisch und Blut an, damit du schlachtbar bist, damit dein Blut und dein Leben vergossen werden können. Und so kam Jesus mit diesem Bewusstsein in die Welt. Ich werde eines Tages am Kreuz sterben. Ich werde geopfert werden wie ein sündloses Lamm auf dem Holz. Ich werde hinabgestoßen in das Feuer des Todes. Und auf diese Weise werde ich, der ich ohne Sünde bin, für die Sünden meines Volkes sühnen. Und indem ich das tue, hebe ich den alten Bund auf, der jetzt einen Abschluss findet in meinem Erlösungshandeln, und setze etwas Neues ein. Und auch diese Stellen belegen, wir haben auch gestern andere aus Kapitel 9 bis 10 gelesen, wo auch von der Aufhebung, der Neueinsetzung, alter Bund, neuer Bund geredet wird. Diese Stellen belegen ganz klar die Evangelien, alles, was Jesus sagte, lebte, tat und lehrte und handelte, geschah unter der Zeit des alten Bundes. Ich möchte noch mal etwas wiederholen, was ich gerne tue, weil einige neu dabei sind. Ich sage noch mal was Provokantes. Das Kreuz allein reicht nicht zur Erlösung. Und ich will es noch mal versuchen zu erklären. Denn das sagt der Hebräerbrief. Erlösung wird erwirkt durch Kreuz, Auferstehung und Vollzug des großen Versöhnungstages im himmlischen Heiligtum. Das müssen wir unbedingt im Zusammenhang sehen. Das, was Jesus am Kreuz mit sich geschehen ließ, war die Darbringung seiner selbst, gleichzeitig als hoher Priester und Lamm zugleich, als stellvertretendes Sühnopfer auf dem Altar verbrannt. Dann hat Gott ihn von den Toten auferweckt. Und der Hebräerbrief erklärt uns ganz klar, Kapitel 10 und 9, dass Christus nach seiner Auferstehung mit seinem eigenen Blut im Geist in das Allerheiligste eintrat und vor dem Thron, dem Gnadenthron, dem Thron des Allmächtigen, sein Blut versprengte und seinem Vater zeigte, ich habe das Opfer vollbracht. Er machte also das Gleiche, was der große hohe Priester an jedem jährlichen Yom Kippur in Israel zu tun hatte, einmal im Jahr hinter den Vorhang, den niemand anrühren durfte, solange die Schechina dahinter stand, Gott gegenwärtig war, dann durfte er einmal öffnen, mit der Schale des Blutes zuerst für sich selbst, weil er ein sündiger Mensch war. Dann ging er wieder raus, brachte das nächste Opfer für das Volk dar, ging wieder in den Todesgefahrbereich hinein. Der Vorhang ging hinter ihm zu. Es wird überliefert, ein sanftes Licht erfüllte das fensterlose Heiligtum. Und er sprengte auf den Sühnedeckel, der über der Bundeslade war. Darin war das Gesetz, du sollst, und wenn du nicht, dann bist du des Todes. Und dann sprengte er auf den Sühnedeckel das Blut und bewirkte so einmal im Jahr, bis zum nächsten Yom Kippur, die Sühnung der Sünden Gesamt-Israels. Und der Verfasser des Hebräerbriefes erklärt uns, dass Christus das genau tat. Und deshalb habe ich gerade provokant gesagt, das Kreuz allein reicht nicht, um wirklich Erlösung zu erfassen. Auch im Sinne des alten Bundes, der Bilder des alten Bundes, müssen wir immer Kreuz, Auferstehung und Himmelfahrt und Darbringung und Vollzug, Darbringung des eigenen Blutes, Vollzug des einen großen Versöhnungstages im jenseitigen Heiligtum erfassen. Und dann kam Christus raus. 10 Tage nach seiner Himmelfahrt, Pfingsten, ergießt zum ersten Mal in 120 jüdische Herzen seinen Heiligen Geist aus. Der neue Bund wird rechtsgültig, die Grundlage für die neutestamentliche Gemeinde wird gelegt, zunächst nur aus Juden, nur messianische Juden. Und es dauerte 15, 20 Jahre, bis endlich die ersten Heiden das Evangelium hörten und zum Glauben kamen. Diese Texte zeigen uns also ganz klar, Christus brachte sich dar als vollkommenes Sühnopfer und bewirkte auf diese Weise durch den Vollzug des großen Versöhnungstages eine ewig bleibende Erlösung, weil dieser große Versöhnungstag nie mehr wiederholt werden muss, im Gegensatz zum alttestamentlichen Versöhnungstag. Und die Erlösung, die er bewirkte, ist eine unauflösliche. Nicht nur ein Jahr gültig, sondern ständig gültig, in Ewigkeit gültig. Und deshalb vertritt auch der Verfasser die Lehre der Unverlierbarkeit des Heils. Im Vollzug des Sühnopfers und des großen Versöhnungstages erfolgte also auch nach Aussagen des Hebräerbriefes die Dispens, die juristische Auflösung des alten Bundes und die Inkraftsetzung des im Alten Testament bereits verheißenen neuen Bundes. Und deshalb sage ich auch nochmal diese wichtige Aussage: Der alte Bund, AT ist kein guter Begriff, Altes Testament geht ja nicht nur um eine Erbschaft, es geht um einen Heilsvertrag. Der alte Bund endete nicht bei der Geburt, sondern im stellvertretenden Sühnopfer und Heilshandeln und Tod des Messias. Der neue Bund begann nicht bei der Geburt des Messias, sondern mit dem Vollzug des großen Yom Kippur, der Darbringung des Opfers außerhalb des Heiligtums und dann des Eingangs in das Allerheiligste der jenseitigen Welt und der Darbringung seines Blutes dort. Noch zwei Stellen, die wir betrachten wollen in diesem Zusammenhang, um zu verdeutlichen, dass Jesus als Mensch noch nicht zu der Gemeinde aus Juden und Heiden redete und auch noch nicht über die Gemeinde aus Juden und Heiden. Ich habe ja gestern schon gesagt, möchte es sicherheitshalber auch nochmal wiederholen, in den griechischen Übersetzungen des Matthäusevangeliums, das nach Kirchenväterüberlieferung, ursprünglich aber hebräisch geschrieben wurde, wird dort, wo Jesus von einer bestimmten Gruppe von Menschen spricht, die aus dem erwählten Volk Israel nochmal heraus erwählt werden, wird Ekklesia übersetzt. Ein Begriff aus der griechischen Politik. Aber eigentlich gebrauchte Jesus, er sprach nicht Griechisch, er gebrauchte einen hebräischen Ausdruck. Und ich sagte gestern schon, im Berit Chadasha, dem hebräischen Neuen Testament, wird der Begriff Koahila gebraucht. An dieser Stelle, wo im griechischen Matthäusevangelium Jesus angeblich von der Gemeinde redet. Und dann bekommt das auch einen ganz anderen Sinn, dass Jesus sagt zu Petrus: Du bist der kleine abschüssige Uferfels, wenn man da drauf steht, flitschig, dann sitzt man im See Genezareth. Und ich sage dir, Petrus, weil du begriffen hast, dass ich der Messias bin. Ich werde auf Chasol, auch ein hebräischer Begriff, ein uneinnehmbarer Festungshügel ist Chasol. Ich werde auf Chasol meine Koahila bauen und die Pforten der Hölle werden meine Koahila niemals überwinden. Das bedeutet, Jesus sagte Petrus: Ihr als kleine Schar habt begriffen, dass ich der Messias bin. Mein Vater hat euch dieses Verständnis gegeben. Und ich sage dir jetzt, Petrus, das ganze Volk, zu dem wir gehören als Juden, war am Sinai auserwählt. Aber viele waren auserwählt, aber wenige werden die Erwählung erlangen. Der größte Überrest wird untergehen, weil sie den Bund ständig brechen. Und ich sage dir, Petrus, weil ihr wenige jetzt erkannt habt, ich bin der Meschiach, ich werde die aus Israel, dem erwählten Volk, die mich als Messias erkannt haben, nochmal extra herausnehmen, in eine uneinnehmbare Festung verwandeln, in die Koahila, die Gemeinschaft der Herausgerufenen, aus den Herausgerufenen, die allein berechtigt sind, in das Allerheiligste einzutreten, weil ihre Sünden für immer gesühnt sind. Das ist der Sinn auch dieser Aussage. Jesus redete also noch nicht von der Gemeinde aus Juden und Heiden. Wir schlagen dazu Matthäus auf, Matthäus Kapitel 15, 21 bis 28. Matthäus 15, die Verse 21 bis 28 und wollen jetzt die letzten wichtigen Gedanken, wir werden das ganze Konzept jetzt nicht mehr durchkriegen, aber diese wichtigen Gedanken noch wenigstens versuchen zu erfassen. Matthäus Kapitel 15, die Verse 21 bis 28. Das ist eine interessante Begebenheit. Es passierte Folgendes. Jesus ging weg und zog sich in die Gegend von Tyrus und Sidon zurück, außerhalb des Siedlungsgebietes von Galiläa von Juden. Und siehe, eine kanaanäische Frau kam aus jener Gegend, rief ihn an und sprach: Erbarme dich über mich, Herr, du Sohn Davids, meine Tochter ist schlimm besessen. Er antwortete ihr nicht ein einziges Wort. Da traten seine Jünger herzu, baten ihn und sprachen: Fertige sie ab, sie schreit uns nach. Er antwortete und sprach: Ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Da kam sie, fiel vor ihm nieder, sprach: Herr, hilf mir! Er beantwortete: Nein, nein, das ist gar nicht recht, dass man das Brot der Kinder, den Wohlstand Israels nimmt und es den Hunden, den Heiden vorwirft. Du bist eine Hündin, du kanaanitische Frau. Ich darf eigentlich gar nichts mit dir zu tun haben. Ich bin nicht zu dir gesandt. Sie aber sprach: Aber Herr, und doch essen die Hunde ein bisschen von den Krümeln, die vom Tisch der Herren fallen. Die Frau hat ganz genau begriffen, wo es geht. Wir Heiden, wir sind wirklich die unwürdigen Hunde. Und dein Volk, jüdischer Messias, ihr seid das Herrenvolk. Ihr seid berufen, das Heil für die Völker zu bringen. Aber wir profitieren doch ein bisschen von den Krümeln, die von eurem reichen Tisch herunterfallen. Da antwortete Jesus und sprach zu ihr: Meine Güte, Frau, dein Glaube ist sehr groß. Dir geschehe, wie du willst. Und ihre Tochter war geheilt zu dieser Stunde. Dieses Ereignis macht ganz klar deutlich: Jesus mied den Kontakt zu Heiden. Hier ist ein einziger Fall, ich glaube später kam noch einmal etwas Ähnliches vor, wo Jesus sich auf eine Heidin einließ und sie Heilung erfuhr. Und Jesus sagte ganz klar: Ich bin gar nicht zu den Heiden gesandt. Ich bin, solange ich auf Erden bin, nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Wir wollen ins Johannesevangelium gehen, Johannes Kapitel 10, und wollen die Verse 11 und 16 lesen. Johannes Kapitel 10, die Verse 11 und 16. Es ist das Gleichnis, die Geschichte des guten Hirten. Und zwar sagt Jesus dort Folgendes in Vers 11. Johannes 10, 11. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Die Schafhürde, in die er gesandt wurde, war die Hürde des Volkes Israel. Und er kam um sein Leben zunächst mal nur für die verlorenen Schafe seines eigenen Volkes zu geben. Er ist gleichzeitig der göttliche Hirte dieses Volkes, und der Hirte war bereit, für sein eigenes Volk das Leben zu opfern. Und dann sagt Jesus in Vers 16 eine ganz kurz aufblitzende, interessante Aussage: Ich habe noch andere Schafe, die nicht aus dieser Schafhürde sind. Auch diese muss ich führen, und sie werden meine Stimme hören. Und dann wird es eine Herde und ein Hirte sein. Alles. Das ist die Ekklesiologie Jesu in den Evangelien. Alles. Jesus wusste natürlich, was nach seinem Wirken geschehen würde durch die Apostel. Und Jesus drückte damit aus: Ich bin nur gesandt zu meiner Herde Israel. Die aus meiner Herde wirklich berufen sind, die werden meine Stimme hören und mich als Messias anerkennen und mir folgen. Die anderen Schafe werden gerissen werden und untergehen. Für diese wahren Schafe aus Israel gebe ich mein Leben. Und hier ist eine einzige Andeutung in den Evangelien, dass Jesus durchaus wusste, aber noch nicht davon sprach, dass es noch irgendwo in der Ferne andere Schafe gab und gibt, die nicht aus der Schafhürde Israel sind. Und er sagt: Eines Tages werde ich auch die führen, und ich werde beide verschmelzen zu einer einzigen Herde, die Gemeinde des neuen Bundes aus Juden und Heiden. Damals sagte Jesus nur, es wird eine Zweierherde sein, aber eine konkretere Information gab er nicht. Und so haben wir gestern gelernt, die Lehre über die neutestamentliche Gemeinde wurde erst durch den Apostel Paulus geoffenbart, dass auch die Heiden allein durch den Glauben an Christus gerechtfertigt werden können. Und Paulus übermittelte in seinen Briefen, ergänzt durch andere apostolische Schreiben und deren Schüler, Apostelschüler, die konkrete Lehre für die Gemeinde und für das Christenleben. Wir kommen zum Schluss. Ich fasse jetzt einfach nur noch ein bisschen mal zusammen. Wir müssen also diese wichtigen Unterschiede zwischen den Evangelien besonders und den neutestamentlichen apostolischen Briefen verstehen. Wir können, und damit versuche ich jetzt den ganzen Rahmen zu schließen, wir können selbstverständlich aus alttestamentlichen Texten und auch aus Evangelientexten eine Menge lernen. Einmal lernen wir Heilsgeschichte. Wir lernen, wie Gott handelt, wie Gott ist. Wir bekommen alle wichtigen, relevanten Informationen über die Geschichte Israels und das Reden und Handeln des Messias. Das ist ein Basiswissen, was wir unbedingt brauchen. Wenn wir aber die Texte exakt theologisch auslegen wollen in der Exegese, müssen wir zunächst einmal den heilsgeschichtlichen Kontext begreifen und dann überlegen, was können wir denn vorsichtig anwendend vielleicht für uns daraus lernen. Wir müssen also unterscheiden zwischen der sorgfältigen Exegese eines Textes und einer vorsichtigen Anwendung. Und jetzt nutze ich noch zum Schluss ein Beispiel. Wir kennen wahrscheinlich alle das Gleichnis der 10 Jungfrauen. Im Zusammenhang der Endzeitrede Jesu gebraucht er das. Und da wird Folgendes gesagt. Es waren 10 Jungfrauen, die bereiteten sich vor für eine Hochzeit. Sie hatten alle Öl in ihren Lampen, aber der Bräutigam verzögerte zu kommen. Einige hatten genügend Öl und einige hatten zu wenig. Dann kam um Mitternacht zu einer Zeit, wo es eigentlich niemand erwartete, der Bräutigam, um Hochzeit zu feiern. Ich sagte gestern schon einmal, es gibt keine einzige Stelle in der Bibel, die nachweist, dass die Gemeinde die Braut Christi ist. Wenn wir die Braut Christi wären, was ist denn Israel, die Cousine, die war ursprünglich viel näher dran. Die Braut des Christus, diese Aussage finden wir nur 2-3 Mal in der Offenbarung. Die Braut des Lammes ist keine Personengruppe, die Braut des Lammes ist ein Ort, nämlich Jerusalem. Ist ganz klar, eine andere Aussage gibt es nicht. Wenn also Jesus davon spricht, 10 Jungfrauen, ein Teil genügend Öl, ein Teil zu wenig Öl. Ich bin der Bräutigam kommt zu seinem Ort Jerusalem, um sich mit ihm wieder zu verschmelzen, mit ihr zu verschmelzen. Hochzeitsmahl des Lammes, die Herrlichkeit kommt herab und verschmilzt mit der Braut Jerusalem. Und alle sind eingeladen aus Israel, an diesem nie endenden Hochzeitsmahl des Reiches Gottes teilzuhaben. Das Problem war nur, und das will Jesus ausdrücken, einige hatten zu wenig Öl, die kamen zu spät, versuchten noch reinzukommen und der Bräutigam sagt, ich habe euch nicht gekannt, raus von hier ins ewige Feuer. Jetzt gibt es Christen, die sagen Folgendes. Da sind Christen gläubig geworden, aber manche gehen untreu den Weg mit Jesus, dann haben die zu wenig Heiligen Geist am Ende. Und wenn dann Jesus wiederkommt bei der Entrückung, ja, weil sie dann zu wenig Heiligen Geist haben, dann gehen die eben wieder verloren und sind draußen. Also beweist doch die Bibel das Gleichnis der 10 Jungfrauen, wenn wir nicht genügend Heiligen Geist haben, nicht treu genug sind bis am Ende, dann können wir doch wieder verloren gehen. Aber jetzt wollen wir doch mal fragen, wie ist dieser Text richtig auszulegen? Unter Berücksichtigung des heilsgeschichtlichen Kontextes. Wenn der Apostel Paulus davon spricht, mir ist erst gegeben, die Lehre über und für die Gemeinde korrekt zu überliefern. Und wenn Paulus von der Unverlierbarkeit des Heils spricht, wie ist dann das Gleichnis der 10 Jungfrauen einzuordnen? Das Gleichnis zeigt die Tragik Israels. Diejenigen, die nicht auf den Messias warten und auf ihn fixiert sind, die nicht bereit sind, in das Reich Gottes einzugehen, die werden ewig draußen sein. Und in diesem Sinne sagte Jesus eben auch im alttestamentlichen Sinne des mosaischen Gesetzes, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer nicht in mir bleibt, der wird rausgeschnitten und ins Feuer geworfen und verbrannt. Das ist alttestamentliche Gesetzmäßigkeit. Haltet ihr das Gesetz, Mose, werdet ihr leben. Haltet ihr es nicht, kommen alle Flüche, die ich in den Büchern Mose niedergelegt habe, über euch. Ich verwerfe euch von meinem Angesicht, zerstreue euch unter alle Völker und ich reibe euch auf, dass nur am Ende ein kleiner, treuer Überrest übrig bleibt. Das ist alttestamentliche Gesetzmäßigkeit. Und dann kommt der Apostel der Nationen, sagt dir und mir, ich bin davon überzeugt, dass niemand mich scheiden kann von der Liebe Gottes in Christus Jesus. Sei es hohes oder tiefes, jenseitiges oder zukünftiges oder irgendein anderes Geschöpf, das schließt mich ein. Ich bin auch ein Geschöpf, dass mich nichts scheiden kann von der Liebe Gottes in Christus Jesus. Und so sagte der Apostel Johannes, Kapitel 4, Vers 13, daran wissen wir, dass wir uns nicht aus ihm lösen, und er sich niemals aus uns löst, weil er uns den Geist gegeben hat. Durch den Geist Gottes, der bei uns nie wieder genommen wird, im Gegensatz zu David, der zur Zeit des Alten Bundes lebt. Oh Gott, nimm deinen Geist nicht von mir nach dieser ehebrecherischen Geschichte mit Bathsheba. Ist das Heil im Neuen Testament im Gegensatz zu der harten Gesetzmäßigkeit des Alten Bundes unauflöslich? Und damit möchte ich jetzt auch schließen. Wir haben eine wunderbare Erlösung in Christus. Wir hatten die Pfingsttage. Das war vor rund 2000 Jahren, als Gott zum ersten Mal seinen Heiligen Geist ausgoss. Und jetzt gehören wir zu der neutestamentlichen Gemeinde. Ach, und jetzt habe ich noch einen Gedanken vergessen, was wir vorsichtig anwenden könnten aus dem Gleichnis der 10 Jungfrauen. Ich habe es uns alttestamentlich analysiert, so ist der Text zu verstehen. Und wir haben ja gefragt, was können wir jetzt daraus lernen? Wir könnten Folgendes lernen. Auf keinen Fall, dass wir den Heiligen Geist wieder verlieren und verloren gehen können. Das können wir davon dogmatisch nicht ableiten, weil das im Widerspruch stünde zu den Aussagen der Apostel in den Briefen. Aber was wir lernen könnten, wäre Folgendes. Auch wir warten auf Jesus. Er wird uns bei der Entrückung nach Hause holen. Schön zu wissen, dass wir alle dabei sein werden. Und auch wenn wir Wege des Ungehorsams manchmal gegangen sind, wie Petrus sagt, seine Kraft wird uns hindurchtragen bis zum Ziel, sodass wir dann Jesus sehen und uns freuen mit unaussprechlicher Freude. Wenn wir den Lohn unseres Glaubenskampfes empfangen, unser verheißenes Erbe. Das Heil ist ein Geschenk aus Glauben. Wir können nichts dazu tun, aber unser Erbe im Himmel, zeigt der Apostel Paulus in verschiedenen Briefen, hängt von unserem Glaubensgehorsam ab. Das ist auch das Hauptthema des Hebräerbriefes. Naja, und wenn wir jetzt zu der Gemeinde Jesu gehören, jetzt komme ich wirklich zum Schluss, und Pfingsten erinnern wir uns daran, damals zum ersten Mal in 120 jüdische Männer und Frauen der Geist Gottes ausgegossen, der neue Bund wurde zum ersten Mal eine Teilerfüllung, fand er später Vollerfüllung im Millennium. Und dann wurde das Evangelium immer mehr über 2000 Jahre zu allen Völkern getragen. Irgendwann hörte ein Michael aus Gevelsberg dieses Wort ganz bewusst und der brennende Wunsch entstand in meinem Herzen, Jesus, ich brauche dich. Ich brauche Erlösung von meiner Schuld und Christus kam mit etwas über 18 Jahre in mein Leben. Und so gehören wir alle, die wir nun Jesus kennen, zu der Gemeinde des neuen Bundes. Völlig andere Gesetzmäßigkeiten als die harten Gesetzmäßigkeiten Israels. Und das Tolle, jetzt warten wir auf den Herrn. Es dauert nicht mehr so ganz lang. Die zeitgeschichtliche Entwicklung, die läuft. Es wird eine Katastrophe geben. Die Impfproblematik, Gesundheitspolitik, Weltpolitik, Ukraine-Krieg, der sich nach Aussagen vieler Politiker und Fachleute in einen dritten Weltkrieg münden dürfte, der sogar den pazifischen Raum, den gesamten Nahen Osten erfasst. Und daran sehen wir, dass wir in der Geschichte, in der Heilsgeschichte, kurz vor dem Ziel stehen. Die Zeit der Gemeinde läuft aus. Wir haben keine 50 Jahre mehr. Davon bin ich überzeugt. Vielleicht nur noch wenige. Wenn das, was die Transhumanisten durchführen wollen, bis 2030 verwirklicht wird, haben wir die Diktatur einer satanischen Weltherrschaft. Nun wachsen die babylonischen Türme noch nie bis zum Himmel. Wir haben immer noch einen allmächtigen Gott. Es kann aber sein, dass er uns vielleicht noch ein paar wenige Jahre durch zunehmenden Druck und Kämpfe führt. Aber wir dürfen eines wissen, absolut sicher in Jesus. Und wir warten jetzt einfach, Herr Jesus, bitte komm bald, hol uns nach Hause. Und das ist unser Ausweg, den wir haben. Auf den freuen wir uns. Und wenn wir jetzt in den Alltag zurückgehen, lasst uns leben in dem Bewusstsein der vorsichtigen Anwendung des Gleichnisses der 10 Jungfrauen und viele anderer Stellen aus den neuen neutestamentlichen Briefen. Jesus kommt, um uns nach Hause zu holen. Und wir sind ewig sicher geborgen in ihm, auch wenn er unseren Glauben vielleicht noch ein wenig durch Kämpfe prüft. Aber ankommen werden wir auf jeden Fall. Ja, jetzt haben wir die Heilsgeschichte fast vollendet. Sechste Heilszeit ist jetzt fast zu Ende. Zeit der Gemeinde läuft aus. Christus kommt bald wieder. Dann kommt die große Trübsal. Ich habe ja begründet, warum nach der Entrückung. Und dann kommt das Millennium. Dann sind wir aber schon beim Herrn. Und dann der neue Himmel, die neue Erde, wo alle Erlösten in Ewigkeit, in Frieden leben dürfen. Heilsgeschichte, klasse. Ne? Ein logischer Plan, der sich in der Bibel zeigt. Ich denke, lasst uns jetzt einfach noch zum Schluss still werden und noch miteinander beten. Wenn wir wollen, können wir uns hier erheben dazu. Oder sitzen bleiben, wie ihr möchtet. Ja, himmlischer Vater, wir wollen dir danken, dass wir jetzt die letzten Tage die Heilsgeschichte der Heiligen Schrift, dieses logische, systematische System studieren durften. Herr, öffne uns die Augen, dass wir diese Zusammenhänge, diese nicht leicht zu verstehenden Dinge auch immer besser erfassen und verstehen. Und wir möchten dir wirklich von ganzem Herzen danken, auch angesichts der Pfingsttage. Herr, dass du auch uns aus den Heidenvölkern erwählt hast und deiner ursprünglich wahren Quahila aus Israel hinzugetan hast, und dass wir den Heiligen Geist auch empfangen durften, wie die Juden damals, die zu deiner wahren Gemeinde gehörten. Und Herr Jesus, hilf uns, Zeugen zu sein für dich, dass vielleicht noch etliche Menschen fragend werden, zum Glauben an dich finden. Herr, führe und leite uns durch unseren Alltag. Danke, dass wir in dir geborgen und absolut sicher sein dürfen. Hilf uns, stark zu sein, falls noch Druck und Verfolgung kommen sollten. Herr, richte unseren Blick in die Zukunft. Wir warten auf dich. Herr Jesus, komme bald. Wir beten dich an. Wir danken dir für deinen wunderbaren Erlösungsplan. Amen. Amen.